Okay, ich brauche jetzt endlich eine genaue Beschreibung. Das ist wichtig.
Wie bitte? Welche Beschreibung?
Von Ihrer Begleitung.
Von Camilla?
Ja, was trägt sie noch?
Richtig, Verzeihung. Sie trägt einen Rock.
Was?
Einen Herrenrock.
Einen Herrenrock?
Ja, eng geschnitten. Purpurfarben. Mit beinernen Knöpfen, die sind umsponnen und mit Bändern und all so Sachen.
Und weiter, was noch?
Einen Hut. Aus Filz.
Nein, ehrlich, ich glaub's nicht. Die zweite Person hat offenbar auch keine gescheite Ausrüstung. Trägt wohl eine Art Gehrock. Einen Gehrock. Gehrock. Purpur mit Knöpfen.
Den Rock, den habe ich gemaust. Stibitzt, Sie wissen schon. Den habe ich mitgenommen in einer Schenke. Hat einem Herrn gehört, der ihn nicht mehr gebraucht hat. Der Herr war erst sehr nett gewesen, hat in einem Winkel gesessen, wo er für sich sein konnte, bis wir kamen. Aber das hat ihm nichts ausgemacht, glaube ich. Denn er hat Apollonia von seinem Braten abgegeben, ein großes Stück. Wirklich groß. Hat gesagt, dass er Planta heißt und der Sohn vom Landermann ist, vom Zehngerichtenbund. Da ist Apollonia aber erschrocken. Sie ist ja eine Kleritsch. Die Plantas und die Kleritschs. Sie wissen schon.
Ja, ich weiß, aber Sie...
Ich glaube, der Herr Planta hat es nicht bemerkt, dass sie erschrocken ist. Ich aber schon. Sie ist ja trotzdem sitzen geblieben und hat weitergegessen. Hat ja wohl doch so einen Hunger gehabt. Sie wollte, dass ich auch esse. Aber das hat er nicht gelitten, der Herr Planta. War alles für Apollonia. Ich meine, für Camille. Mir war es ja nur recht, sie hat ihn viel nötiger gehabt als ich, den Braten. Und auch von seinem Wein hat er sie trinken lassen. Dabei hat er ihr viele Fragen gestellt, wo wir hinwollen und woher wir kommen und warum sie keine Schuhe trägt und so Sachen. Apollonia hat nichts gesagt, gar nicht geredet hat sie und hat mich auf alles antworten lassen. Ich glaube, sie wollte sich nicht verraten, dass sie kein Junge ist und all das. Und außerdem konnte sie auch nicht, weil sie so mit Essen beschäftigt war. Ich habe natürlich nichts von Klosters erzählt und von dem Keller im Ständehaus und vom Padre Francisco natürlich nicht. Und auch nicht, dass sie Apollonia Kleritsch heißt und eine Frau ist. Hab ihren jungen Namen gesagt, Camille. Und dann, als er den Nachnamen wissen wollte, da ist mir erst nichts eingefallen. Hab ihn angesehen. Und dann Camilla. Und dann wieder ihn. Und dann habe ich Heidegger gesagt. Weil ich an den Heidegger denken musste, der mit Camilla in meine Schule gekommen ist und der sie rumkriegen wollte und nicht konnte. Camille, Heidegger, habe ich sie genannt. Habe ich ihn genannt. Ihn. Also sie.
Ist ja gut. Ist ja alles gut. Wir finden sie bestimmt, ihre Apollonia. Oder Camilla. Oder wen auch immer. Alles ist gut.
Mir ist nichts Besseres eingefallen. Außerdem war es gelogen, schändlich war das, aber nötig. Und ich habe auch gesagt, dass wir ausgeraubt worden sind und dass die Räuber ihr einen Schuh genommen haben und dass sie deswegen lieber barfuß läuft, das habe ich gesagt. Und das war auch gelogen, von vorne bis hinten. Und auch das habe ich noch nicht gebeichtet. So richtig zugehört hat mir der Herr aber sowieso nicht. Das hat ihn gar nicht interessiert. Nur Apollonia, die hat ihn interessiert. Ich meine Camille. Camille hat ihn interessiert. Er hat Camille ständig angesehen. Und dann hat Herr Planta seinen Rock ausgezogen, hat ihn über die Lehne von seinem Stuhl gehängt, ist aufgestanden, ist um den Tisch herumgegangen und hat sich neben Camille auf die Bank gesetzt. Ich wollte gerade gehen, um draußen das Wasser abzuschlagen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich hab's eingehalten, weil ich gehört habe, was er gesagt hat. Du bist gar kein Junge, Camille. Habe ich recht? Und dann hat er sie angefasst. Immer wieder. An den Stellen, wo sie wirklich kein Junge war. Er hat sie angefasst, obwohl sie das gar nicht wollte. Nein, sie wollte es nicht.
Wie? Sie wollte es nicht?
Weil sie das gesagt hat. Nein, gesagt hat sie es nicht, sondern gezeigt. Den Kopf hat sie geschüttelt und dazu Laute gemacht. hat versucht, den Herrn Planta wegzustoßen, aber der war stärker. Nicht abgelassen hat er von ihr. Hat ja auch keiner mitbekommen, weil wir doch hinten in dem Winkel gesessen sind und weil es so laut war in der Schenke. Darum hat er nicht aufgehört. Und weil er nicht aufgehört hat, habe ich ihm den Weinkrug auf den Schädel gehauen. Und noch einmal. Und noch einmal.
Ist genug, Erich. Ist genug.
Das hat Camilla gesagt. Laut. Lauter als sonst. Damit ich sie auch hören kann bei dem Lärm. Und weil sie aufgeregt war.
Ist genug, Erich.
Der Weinkrug ist dann eh zerbrochen beim dritten Mal. Hätte also sowieso nicht weiterhauen können. Auf dem Tisch und auf der Bank, auf dem Boden war alles dunkel und nass. Weiß nicht, ob das vom Wein war oder vom Blut des Herrn Planta. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Aber geschämt habe ich mich schon. Für alle Fälle. Hab dann die Camilla angeschaut. Und die hat mich angeschaut. Ganz ernst. Und dann hat sie kurz gelächelt. Ganz kurz.
Ist genug, Elisch, ist genug. Komm.
Im Hinausgehen habe ich den Rock des Herrn Planta von der Stuhllehne gepflückt. Habe das Futter nach außen gedreht, ihn zusammengerollt, unter meinen Arm geklemmt und mitgenommen. Und seinen Hut auch. Guter Filz. Grau. Der lag neben ihm auf der Bank. Den habe ich auch mitgenommen, hoch in die Berge. Den Rock hat Camilla seitdem immer getragen. Den Hut nur, wenn wir unterwegs waren, aber den Rock immer. Erst ist sie weiter barfuß gelaufen. Den Schuh in der Tasche des Rocks, bis ich den zweiten Schuh gefunden habe. Da waren wir schon hoch in den Bergen. Auf dem Weg zum Scaletta-Pass ins Engadin wollten wir.
Sul Scaletta? Oh, dir. Und bis ins Engadin wollten sie? Bei dem Wetter? Warum das denn?
Weil das weit weg ist, vor allen Dingen. Weit weg von Klosters, von Dissentis und von Thusis. Das ist doch weit weg, oder?
Kann man so sagen, ja.
Deshalb sind wir da hoch, gleich hinter Davos. An einer Alp haben wir gerastet, haben einen Schluck Milch bekommen, Ziegenmilch. Das war gut und das letzte Mal etwas Frisches. Ziegenmilch. Der Schuh stand vor der Tür. Er hatte ein Loch und sollte gerichtet werden. War ein wenig groß, aber ich habe ihn mitgenommen, damit die Camilla weitergehen konnte. Wegen der Steine und wegen dem Schnee. Der lag nämlich schon immer wieder auf dem Weg. Erfroren wären ihr doch die Füße ohne Schuh. Den Stoff, den ich ihr um die Brust geschnürt hatte, den habe ich ihr nun um den Fuß gewickelt, damit der Schuh passt. Und jetzt dürfte sie ja auch wieder eine Frau sein. Camilla. Endlich. Der Vogel Freiheit. Auch in den Wochen oben auf dem Hochsees. Ich weiß nicht, wie viele Wochen das waren. Schon weit hinter dem Scaletta-Pass. Wir waren eingeschneit. Da gesessen und vor uns hingestarrt haben wir. Tag aus, Tag ein. Gab ja auch nichts zu tun. Nicht einmal essen. Also kaum. Nur ein paar Streifen getrocknetes Rindfleisch hatten wir. Dazu eine leere Holzschale und einen Löffel, die uns gar nichts genutzt haben, weil es nichts zum Löffeln gab. Und das über mehrere Wochen. Ihr ist das viel schlechter bekommen als mir. Scharbock hat sie gekriegt. Und noch zwei Zähne mehr sind ihr ausgefallen. Aber trotzdem ist sie nur da gesessen und hat geschaut. Einfach nur geschaut. Und in die Luft geschrieben hat sie. Mit dem Finger. Da hat ihr Arm nicht gezittert. Manchmal, da hat Camilla dann auch leise gesprochen. Ich hab's nicht verstanden, so leise war das. Nur die Namen Hortensia und Heidegger. Die hat sie laut gesagt. Als wenn sie sie rufen würde. Anlocken. Herauflocken. Hortensia und Heidegger.
Gotthard Heidegger. Hortensia von Salis. Gotthard Heidegger.
Wie das Vreneli, kam sie mir vor. Von Salis. So hat sie die Gotthard beiden heraufgelockt, Heidegger. Wie das Vreneli aus Hortensia der alten Geschichte. Von Salis. So saß sie da, die Camilla, und hat laut geredet. Ich wusste dann gar nicht mit wem. Vielleicht mit mir oder vielleicht mit sich selbst. Oder mit Gott. Das kann auch sein, weil mit dem hat sie oft geredet. Vorwürfe hat sie ihm gemacht. Also Gott. Aber sie war ja eine Reformierte. Möglich, dass die das dürfen, die Reformierten. Aber genau weiß ich's ja nicht. Hab ich doch schon gesagt, dass ich ein Katholischer bin. Ich darf das natürlich nicht. Gott, Vorwürfe machen. Wo gibt es denn sowas? Grad als wenn mir Padre Francisco dafür eins mit der Rute auf die Finger gegeben hätte. Sofort habe ich dem Padre sein Gesicht wieder vor mir. Seine Augen. Hellblau waren die. Gletscher, Eis. Die Augen haben immer gewusst, was gut ist und was böse. Den Augen konnte man nichts vormachen. Nur Camilla haben sie nicht verstanden. Die Augen von Padre Francisco. Aber warum? Das frage ich mich seitdem. Warum hat Padre Francisco nicht gewusst, dass Camilla gut ist und nicht böse? Hat er ihr Licht nicht bemerkt? Ihr Licht war doch da. Ich hab's doch gesehen. Warum er nicht? Ein einziges Mal habe ich seine Augen noch gesehen in der Nacht. Nach Camillas zweitem Tag im Ständehaus. Aber bevor ich seine Augen sehe, muss ich sie aus ihrem Verlies holen. Der Wachmann ist eingeschlafen. Er hat den Fusel nämlich nicht nur über Camillas Schuh gekippt, sondern auch in seinen Hals. Als ich die Kerkertür aufmache, da schaut mich Camilla mit großen Augen an. Aber wirklich sehen tut sie mich nicht. Sie ist ganz irgendwo anders. Und sie ist immer noch ganz... Bloß, die Haut ist nicht mehr so arg fleckig, eher ein bisschen welk. Sie sitzt einfach nur da und tut nichts, um sich zu bedecken. Da habe ich ihr meine Pferdedecke umgelegt, habe sie bei der Hand genommen und hinter mir her aus dem Verlies gezogen. Aber wir gehen nicht zur Vordertür. Nein, nein, da stehen ja die Männer vom Vogt. Wir gehen die Treppe hoch in den ersten Stock, in die Wachstube. Die ist ja jetzt leer. Das Fenster schaut nach vorne hinaus. Und im Blei ist eine Lücke. Durch die kann ich den Padre sehen, wie er mit einer Fackel in der Hand vor dem Haus steht und heraufstarrt. Nur ganz kurz. Aber seine Gletscheraugen, die sehe ich ganz deutlich. Sie blitzten im Schein der Fackel. Er zögert, bis der Hauptmann der Wache ihm etwas zuruft und ihm den Zügel von einem Pferd in die Hand drückt. Da hat sich der Padre Francisco umgedreht, ist aufgesessen und davon geritten mit den Wachen und dem Landermann. Ich glaube, da hat er noch nicht gewusst, dass ich Camillas Papiere habe. Die habe ich nämlich aus seinem Reisesack genommen, bevor ich aus dem Zimmer geschlichen bin. Mein Herz hat wieder geschlagen, wie ich es gar nicht sagen kann. Und diesmal waren es nicht die Glocken von Thusis. Es waren die von der St. Plazi-Kirche in Dizentis. Die, wo geläutet haben, wenn es auf dem Richtplatz davor einen zu richten gegeben hat. Oder eine. Das Papier hat mir in den Händen gebrannt wie ein heiliges Feuer und 100 Dornbüsche auf einmal. Ich habe mich nicht getraut, es mir unter die Jacke zu stecken, weil das doch ein Geräusch gemacht hätte. Davon wäre der Padre Francisco aufgewacht und dann hätte er mit seinen eisblauen Augen gesehen, dass ich Böses getan habe. Aber ich wollte nur Gutes. Erst vor der Tür der Herberge habe ich mir die Papiere unter die Jacke geschoben, ganz vorsichtig. So kostbar sind sie ja. Camilla hat die Worte darauf geschrieben. Ihr Geist ist in dem Papier, in der Schrift. An meiner Brust haben die Blätter dann gar nicht mehr gebrannt. Gewärmt haben sie mich und mein Herz, aber nicht gebrannt. Und die Glocken von der St. Plazi-Kirche, die sind verstummt. So bin ich durch die Nacht gelaufen, ganz ohne Mond und auch ohne Sterne, hin zum Ständehaus, hin zu Camilla. Camilla hat gelächelt, als ich ihr die Papiere gezeigt habe, kurz, oben in der Wachstube. Wir haben da gewartet, bis auch wirklich alle weg sind. Dann hat sie wieder angefangen zu zittern und den Kopf zu schütteln. Ich habe in der Zeit Kleider für sie gesucht. Die Hose vom Wachmann, das Hemd, damit sie zu Camille wird. Da habe ich auch die Pferdedecke zerschnitten. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, dass sie mit mir aus einem Fenster an der Rückseite des Hauses klettert.